Zinswende, US-Wahl, Rallye beim Gold und Bitcoin und neue Höchststände bei den Aktienindizes. Das Börsenjahr 2024 war aktuell alles andere als langweilig. Bislang steht beim DAX ein Plus von über 20% in den Kursbüchern und das trotz einer lahmenden Binnenkonjunktur und Schwächen beim Export. Überraschend konnten zudem die Emerging Markets, dabei vor allem Indien. Aber die Herausforderungen für die europäische Wirtschaft werden unter Präsident Trump sicherlich nicht kleiner, während US-Unternehmen begünstigt durch Steuersenkung und Schutzzölle einen besseren Stand haben dürften. Was bedeutet das alles für mein Depot? Sollte ich vielleicht US-Titel deutlich übergewichten und Europa abbauen? Wie sieht es mit Anleihen aus? Und können Kryptowerte in 2025 neue Rekordstände feiern? Alles das besprechen wir in meinem heutigen Podcast.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und für mein heutiges Gespräch habe ich mir wieder Fachwissen aus unserem eigenen Hause eingeladen. Sören Hettler, Gruppenleiter Anlagestrategie und Privatkunden im Aktienresearch der DZ Bank. Hallo Sören, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Falco, danke für die Einladung.
Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege im Bereich Privatkunden-Sales, ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt. Sören, erstmal lass uns einen Blick zurückwerfen auf dieses ereignisreiche Aktienjahr 2024. Ja, du und dein Team, ihr beobachtet ja die weltweiten Aktienmärkte, ihr analysiert und bewertet immer das aktuelle Geschehen. Was waren denn mal so eure Highlights in 2024 bis jetzt?
Also ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, dass es ein sehr spannendes Jahr war mit wirklich sehr vielen Auf und Abs, gerade auch mit Blick auf die Geldpolitik und die Leitzinsen, da ging es sehr viel hin und her. Wenn du jetzt wirklich ein Highlight hören willst bei den diversen Ereignissen, die es gab, würde ich sagen, jetzt tatsächlich zum Jahresende die Rekorde, die wir gesehen haben, also mit DAX über 20.000 Punkten oder auch beim Bitcoin die 100.000 geknackt, das sind sicherlich Punkte, die hängen bleiben.
Welche Entwicklungen sind eigentlich wie von euch erwartet eingetreten? Okay, Bitcoin 100.000, du hast schon gesagt, wer hätte das erwartet. Aber gab es noch andere Sachen, die euch jetzt überrascht haben?
Bleiben wir vielleicht gerade bei den Aktienmärkten. Also dass hier Aufwärtspotenzial für das Jahr 2024 drin ist, das haben wir definitiv erwartet. Aber die Dynamik, die wir gesehen haben, jetzt gerade auch zum Ende des Jahres und das bei wirklich geänderten Bedingungen, die jetzt auch nicht nur vorteilhaft sind, beim besten Willen nicht, das hat definitiv überrascht. Und ein anderer Punkt, der mich auch überrascht hat, ist die Gelassenheit der Märkte. Also wir haben Ende letzten Jahres einen Ausblick gemacht mit 7 Gefahren, die im Jahr 2024 drohen. Davon sind einige eingetreten und trotzdem ist die Stimmung an den Finanzmärkten eigentlich relativ gut, gerade mit Blick auf die geopolitischen Krisenherde. Im Bereich der Erwartungen, würde ich mal sagen, waren tatsächlich die Zentralbanken und die Leitzinssenkungen, die sie unternommen haben und auch mit Blick gerade auf die Einflüsse auf die Finanzmärkte und die Volatilität, die an den Rentenmärkten damit einhergeht.
Ja, diese 7 Gefahren kann ich mich noch erinnern. Ich beziehe mich ja auch immer gerne bei meinen Vorträgen auf Messen und so auf euer Research. Und da habe ich die so runtergebetet, in Anführungsstrichen. Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich sagte, boah, das ist schon relativ viel. Das haben die Märkte einfach alles ignoriert oder beiseite gewischt, oder?
Ja, man hat es immer wieder geschafft, eine Beruhigung reinzubringen. Also jetzt gerade mit Blick auf die Rezessionssorgen, die aufgekommen sind oder auch die Zweifel, ob jetzt die Reputation der USA als ja, kreditwürdig weiterhin bestehen bleibt. Das war immer nur vorübergehend da und man hat es dann durch Maßnahmen oder auch Aussagen geschafft, beispielsweise von Seiten der Zentralbanken, die Märkte wieder zu beruhigen. Also die Verunsicherung war vorübergehend da, aber man hat sich auch schnell wieder damit abgefunden, dass die Zukunft besser wird.
Ja, die Börsen gewöhnen sich auch, wie man so schön sagt, an alles. Lass uns jetzt mal nach vorne schauen. Das ist ja mal das Wichtigste an der Börse, die Zukunft. Ihr habt vor kurzem auch neue Prognosen für die Kapitalmärkte 2025 veröffentlicht. Ja, und heute ist ja auch Freitag, der 6.12., also Nikolaustag. Jetzt frage ich mal, was erwartet ihr denn für die Aktienmärkte? Hast du denn vielleicht heute schon Kursgeschenke für uns?
Gut, mit den jüngsten Rekorden könnte man fast schon die Frage stellen, ist denn heute schon Weihnachten, ne? Zumindest ist die Stimmung an den Aktienmärkten wirklich sehr gut. Jetzt ohne da Salz in die Suppe streuen zu wollen, aber zumindest mit Blick auf die erste Jahreshälfte 2025 wird es mit der uneingeschränkt positiven Stimmung an den europäischen Aktienmärkten wahrscheinlich auch immer wieder mal vorbei sein, sagen wir es mal so. Gerade die wirtschaftliche Entwicklung wird eine Herausforderung und das sowohl im Euroraum als auch wirklich weltweit. Die gibt nicht mehr her als, ich sage mal, so eine moderate Erholung und natürlich vor allem auch wegen den geplanten Importzöllen in den USA. Anderer Punkt ist die Renditeentwicklung. Auch hier, wenn man davon ausgeht, dass die langfristigen Renditen in den USA deutlich anziehen, dann ist das etwas, wo man sagt, okay, für Aktienmärkte ist das nicht wirklich förderlich. Und dazu kommt noch eine gewisse Unberechenbarkeit im Weißen Haus. Das sollte zumindest mal immer wieder für Verunsicherung auch an den internationalen Finanzmärkten und damit auch an den Aktienmärkten führen. Daher rechnen wir zumindest mal mit größeren Schwankungen und insgesamt, wenn wir jetzt gerade auf DAX und Eurostoxx gucken, für die erste Jahreshälfte eher so eine Seitwärtsbewegung. Nach und nach, du hast es gesagt, Finanzmärkte gewöhnen sich an alles und auch an Trump. Das hat man auch in der ersten Amtszeit schon gesehen. Und wenn dieser Gewöhnungseffekt eintritt, dann ist auch wieder Platz da für andere Themen und positive Meldungen, beispielsweise auch die Berichtssaison und gute Zahlen von Unternehmen, die wir auch für nächstes Jahr wieder erwarten. Deswegen sind wir eigentlich für den Verlauf der zweiten Jahreshälfte positiv gestimmt und rechnen hier mit einer möglichst nachhaltigen Aufwärtsbewegung an den europäischen Aktienmärkten. Und im Endeffekt dürfte der DAX dann nicht nur die Marke von 20.000 nachhaltig hinter sich lassen, sondern auch 21.000. Also unser Ziel für Ende 2025 beim DAX ist 21.500 Punkte und beim Eurostoxx 50 immerhin 5.200 Punkte. Bei den Aktienmärkten sehen wir sogar noch ein bisschen ausgeprägteres Aufwärtspotenzial. Die profitieren von den Steuersenkungen, die Trump angekündigt hat, auch eine gewisse Deregulierung im Finanzbereich. Und beim Thema Umweltschutz, so ein Freund von Umweltschutz ist Trump bekanntermaßen nicht. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo Unternehmen dann davon profitieren können. Und du hast auch schon gesagt, der Schutz und die Förderung bestimmter Bereiche wird auch förderlich sein für Aktienkurse in den USA. Und auch das Thema künstliche Intelligenz wird nach und nach wieder kommen. Also auch hier ein positiver Punkt, der reinkommt, eine deutliche Triebfeder, wie auch im letzten Jahr. Und das wird den S&P 500 dann zur Mitte des Jahres in Richtung 6.500 Punkte bringen und zum Ende des Jahres dann in Richtung 6.900.
Ich habe mir euer Research angeschaut. Also ihr habt ja mehr Kurspotenzial in der ersten Jahreshälfte, ganz klar. Du hast auch gerade schon ausgeführt, für die US-Indizes wie den S&P 500 gegenüber DAX und Eurostoxx. Ja, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wenn ich mir mein Depot so anschaue, sollte ich dann vielleicht US-Anlagen erstmal übergewichten, wenn ich also aktiv immer umschichte, vielleicht sogar europäische Titel erstmal reduzieren, verkaufen und in US-Werte umschichten. Was hältst du von so einer Strategie?
Das hängt natürlich immer von den Vorlieben des Anlegers ab, aber was man definitiv sagen kann, dass ein gewisser US-Anteil angesichts unserer Prognosen sicherlich keine schlechte Idee ist. Alles auf eine Karte setzen ist selten eine gute Idee. Insofern, Diversifikation bleibt ein wichtiges Thema und das gilt sowohl für innerhalb der Asset-Klassen als auch über die Asset-Klassen hinweg. Und tatsächlich, wenn Trump im Weißen Haus sitzt und immer wieder Verunsicherung reinbringt, ist es, glaube ich, gerade vor diesem Hintergrund eine gute Idee, möglichst breit zu streuen.
Ja, breit zu streuen ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ich erinnere mich zum Beispiel dran, ich glaube, ein halbes Jahr hatte ich mal einen Podcast gemacht zum Thema Nebenwerte. Gut, vor allem europäische Nebenwerte, die haben echt gelitten unter den Zinsen, aber auch die US-Nebenwerte, die wurden ja quasi ignoriert. Und jetzt haben wir hier den Russell 2000, also so ein klassischer Mittelstandsindex, sagen wir es mal so. Der ist richtig abgegangen, weil eben jetzt alle gedacht haben, okay, die Schutzzölle helfen. Also ich glaube, ein gutes Beispiel, dass man halt nie genau weiß, wo die nächste Party abgeht, oder?
Definitiv. Also der Russell 2000 profitiert wirklich noch stärker als andere US-Indizes, seit Trump im Weißen Haus sitzt, weil man hier wirklich davon ausgeht, ausländische Konkurrenz wird draußen gehalten. Und es gibt natürlich dann einen gewissen Spielraum für Preissetzungsmöglichkeiten, wenn die Konkurrenz teurer wird, beziehungsweise dann eben auch Marktanteile zu gewinnen.
Lass uns mal zum Thema Inflation kommen. Die scheint ja wieder im Griff zu sein. Aktuell 2% in etwa in Europa, etwa um die 3% in den USA. Und dann haben wir entsprechend auch die Notenbanken dies und jenseits des Atlantiks angefangen, die Zinsen langsam zu senken. Das merken natürlich auch mittlerweile die Privatkunden teilweise deutlich. Die Banken passen an, Tagesgeldkonten oder Festgeldanlagen. Die Zinsen dort können ja manchmal die Inflationsraten aktuell nicht mehr ausgleichen. Also dann gibt es vielleicht nur noch um die 2%. Und wenn ich dann eben drüber bin, sieht es schlecht aus, Steuern muss ich ja auch noch zahlen dafür. Ja, wie sieht es eigentlich dann beim Thema Anleihen aus? Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen? Gibt es hier als Privatanleger da denn noch die Möglichkeit, Papiere zu finden, die mir eine Verzinsung eben oberhalb der Inflationsrate bringen?
Also mit mutmaßlich sicheren Anleihen, gerade wenn du deutsche Staatspapiere anguckst, ist es auf Dauer schwer, die Inflationsrate zu schlagen. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, sondern das hat sich in den letzten Jahren auch immer wieder gezeigt. Und eine Alternative, wenn man in dem Bereich bleiben möchte, bei den festverzinslichen Anlagen, dann wären riskantere Anleihesegmente eine Alternative, also beispielsweise im Unternehmensbereich. Da sind zum Teil deutlich höhere Renditen drin. Und eine andere Möglichkeit wäre, eher in ausländische Staatspapiere zu gehen, also beispielsweise in die USA. Die 10-jährigen Treasuries sollten da im Verlauf 2025, spätestens Ende 2025, im Bereich von 5% rentieren. Das ist zwar deutlich oberhalb der europäischen Inflationsrate, die wir prognostizieren, allerdings gilt es da auch noch ein paar andere Faktoren zu berücksichtigen.
Genau, andere Faktoren, gutes Stichwort. Gute Renditen auf US-Anleihen klingen als aktuell unheimlich interessant. Der Burner für mich sind ja immer, glaube ich, korrigiere mich, türkische Staatsanleihen, die bieten irgendwie 30% oder so. Aber da gibt es ja immer noch das Währungsrisiko. Das muss ich berücksichtigen beim US-Dollar, aber natürlich genauso. Deswegen gleich meine Anschlussfrage, Euro-US-Dollar-Wechselkurs. Trump will ja den Dollar schwächen, um mehr exportieren zu können, dieses Handelsbilanzdefizit zu senken für die USA, also einen Überschuss vielleicht sogar zu entwickeln. Ja, was habt ihr denn da für Prognosen zu dem Währungspärchen?
Also das Ziel, dass er den Dollar schwächen will, das kommt noch aus der ersten Amtszeit und das Thema Handelsbilanzdefizit ist sowieso sein großes Steckenpferd. Im Prinzip möchte er das ja tatsächlich für sich genommen, kann man auch tatsächlich festhalten, dass seine Politik schädlich ist für die eigene Währung. Wenn man sagt, das Wirtschaftswachstum ist vergleichsweise geringer gegenüber einem anderen Präsidenten und einer anderen Politik. Die Inflation ist tendenziell höher. Auch sowas wie Attacken auf die Unabhängigkeit der Zentralbank, in dem Fall der Federal Reserve, ist hier ein Thema. Und wenn du gerade Türkei ansprichst, also hier sieht man ganz klar, was passiert, wenn die Unabhängigkeit der Zentralbank in Frage gestellt wird. Also diese Inflationsrate, die so im Bereich von 40-50% liegt, oder auch die Währungsabwertung, die damit einhergeht, sind im Prinzip der Tatsache geschuldet, dass hier die Zentralbank Vertrauen in den letzten Jahren massiv verloren hat. Der Punkt bei Donald Trump ist ein bisschen anders als bei der Türkei. Seine Politik mag schlecht für den Dollar sein, sie ist aber noch schlechter für andere Währungen, gerade mit Blick auf die Effekte der Zölle auf die Wirtschaft der anderen Länder. Das heißt im Endeffekt, ein Wechselkurs ist immer ein direkter Vergleich zwischen Währungen. Und wir gehen davon aus, dass der Dollar tendenziell stark bleibt, also die anderen Währungen gegenüber dem US-Dollar eher abwerten. Und das gilt auch für den Euro. Also wir rechnen hier auf Sicht von 6 bis 12 Monaten mit der Parität. Das heißt, ein Wechselkurs von 1:1 zwischen Euro und US-Dollar.
Dann kann ich ja sogar, wenn ich in US-Anleihen investiere, ja eine ordentliche Rendite, ordentlich jetzt mal in Anführungsstriche, das mag jeder selber wissen. Und zuzüglich habe ich noch die potenzielle Aussicht auf Wechselkursgewinne. Kann ich das formulieren?
Das kannst du so formulieren. Zwei Haken daran. Zum einen hast du gerade bei Wechselkursen auch eine sehr hohe Volatilität. Das heißt, es kann dir passieren, dass der Zeitpunkt, an dem du dann deine Anlage verkaufen musst, eben dann auch ungünstig läuft für dich. Und der zweite Punkt ist die 5% bei den Staatsanleihenrenditen. Die kriegst du auch erst gegen Ende 2025. Das heißt, wenn du jetzt einsteigst, hast du immer Kursverluste.
Alles klar. Ansonsten müsste ich vielleicht ausländische Anleihen nehmen, die in Euro denominieren. Das heißt, es gibt ja auch, glaube ich, ETFs, die das umwandeln, aber mir dann ein paar Prozentpunkte mehr für dieses Wechselkursabsicherung abzwacken. Das gibt's ja auch, oder?
Das gibt's auch. Ist natürlich alles dann mit entsprechenden Einbußen bei der Rendite zu verbinden. Also das Risiko, das ein anderer nimmt, will er auch entsprechend entlohnen.
Alles klar. Ein Überraschungsperformer in 2024 ist sicherlich Gold. Ich habe an der Vorhin nachgeschaut, heute +30% gegenüber dem Jahresstart. Früher etwas belächelt, ja als Anlagemedium für ein vielleicht eher älteres, konservatives Klientel, die gerne ein paar Goldmünzen bei sich im Safe haben. Da haben mittlerweile laut einer Studie sogar mehr Anleger aus der Gen Z jetzt mittlerweile in Gold investiert als ältere Befragte. Ich finde ein echt interessanter Shift für dieses doch echt eher konservative Anlagemedium. Und ihr habt für das gelbe Edelmetall auch zuletzt auch nochmal Euro-Prognosen angehoben. Jetzt die Frage, was treibt eigentlich aktuell immer noch die Kurse und ja, ist da für nächstes Jahr noch mehr drin?
Gold hat sich auf jeden Fall mit einer beeindruckenden Rallye in diesem Jahr gezeigt. Vor allem in den Vormonaten, aber bis zur US-Wahl ging es sehr dynamisch und steil nach oben. Seit dem Wahlsieg von Trump hat man sich so eine gewisse Verschnaufpause am Goldmarkt gegönnt. Das mag zum einen daran liegen, dass die US-Zinsen, also die US-Renditen am Rentenmarkt tendenziell gestiegen sind. Auch ein stärkerer Dollar ist tendenziell schlecht für den Goldpreis. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt war tatsächlich, dass wir in den USA keine Hängepartie gesehen haben. Das wurde im Vorfeld befürchtet. Man weiß vielleicht nicht genau über längeren Zeitraum hinweg, wer hat die Wahl gewonnen. Es gibt möglicherweise auch Ausschreitungen, die man befürchtet hat. Das ist ausgeblieben und das war, glaube ich, so mit einem Dämpfer für den Goldpreis. Langfristig sehen wir weiteres Aufwärtspotenzial. Ein wesentlicher Punkt ist eine globale Unsicherheit, die mit Trump im Weißen Haus einhergeht. Ich habe vorhin schon mal in Richtung Verunsicherung an den Finanzmärkten gesprochen. Sowas ist gut für den Goldpreis. Der zweite große Faktor, der auch für die Rallye im letzten Jahr ein wesentlicher Treiber war, sind tatsächlich Käufe von Zentralbanken. Also gerade in Schwellenländern sieht man, dass die ihre Goldaffinität deutlich ausgebaut haben, ihre Währungsreserven mehr in Richtung Gold und weg von US-Dollar und weg von Euro diversifizieren. Und der Hintergrund ist, dass sie einfach unabhängiger sein wollen. Am Beispiel der russischen Zentralbank hat man gesehen, wie schnell die Währungsreserven eingefroren werden können und dementsprechend nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn man das Gold im eigenen Keller hat, sieht es anders aus.
Okay, dann kommen wir mal zum in Anführungsstrichen digitalen Gold. Zumindest sehen es so die diversen Krypto-Jünger. Bitcoin, 100.000 US-Dollar Marke geknackt. Yeah, wer hatte das noch zum Anfang des Jahres oder vor etwa anderthalb, zwei Jahren im Kryptowinter gedacht, wie dass es noch so weit kommen würde? Trump, auch hier wieder echter Treiber des Ganzen. Er gilt als sehr Bitcoin-freundlich, hat ja entsprechend jetzt auch angekündigt, einen, jetzt muss ich gerade überlegen, den neuen US-Börsenaufseher ins Amt zu heben, der auch sich sehr stark für Kryptowerte ausgesprochen hat. Er will deregulieren, vielleicht sogar eine nationale Bitcoin-Reserve analog dem Gold in Fort Knox anlegen. Da will ich mal gerne sehen, wie das Ding dann aussieht. Was ist von solchen Aussagen zu halten? Der verspricht ja mal sehr viel und habt ihr auch in der Prognose, ich weiß, ihr habt keine, aber wie seht ihr diese Entwicklung der aktuellen Kryptowerte?
Ja, Trump hat im Wahlkampf keine Gelegenheit ausgelassen, sich als Krypto-Präsident zu inszenieren, weil er die Wählerstimmen abgreifen wollte. Das ist, glaube ich, legitim. Das kann man ihm nicht vorwerfen. Er hat beispielsweise auf einer Bitcoin-Konferenz gesprochen. Er hat auch sehr medienwirksam mit Bitcoin seinen Burger in der Bar bezahlt. Das hat ihm die Stimmen dieser Community eingebracht, auch sehr viele Spendengelder aus dem Bereich eingebracht für seinen Wahlkampf. Und ja, der Bitcoin nach dem Wahlsieg dankt es ihm quasi mit einem deutlichen Anstieg. Er hat im Wahlkampf sehr viel von Deregulierung gesprochen oder beziehungsweise die harte Regulierung von Seiten einer Biden-Administration gebrandmarkt. Er hat zumindest mal kundgetan, dass man beschlagnahmte Kryptowährungen und Bitcoin nicht mehr veräußern sollte als Staat. Da hat man dann in seinem Umfeld das Ziel einer strategischen Reserve ausgerufen. Ich glaube, er selber hat das so nicht gesagt. Das spielt jetzt aber, glaube ich, auch nur eine untergeordnete Rolle. Auch die Tatsache, dass er mit Musk sehr viel unterwegs ist, der ja auch als Kryptofreund gilt, spielt eine Rolle für die Kursentwicklung. Und wir haben in den letzten Wochen wirklich sehr viele Zuflüsse auch in Spot-ETFs gesehen. Der Beginn mit dem Optionshandel auf Bitcoin-Spot-ETFs ist sicherlich auch ein Punkt, der ist auch gut angelaufen. Und du hast angesprochen, der neue SEC-Chef Paul Atkins gilt auch als kryptofreundlich. Das sind alles Punkte, die damit reinspielen, die auch für das Segment insgesamt sehr positiv sind. Und nicht nur Bitcoin hat zugelegt, muss man an der Stelle, glaube ich, auch sagen, sondern auch einige Altcoins haben in den letzten Wochen deutlichen Aufwind erlebt. Das bringt uns so zu dem Punkt, ist die Bewertung fair? Und dann würde ich sagen, ja und nein. Bitcoin ist einfach das Wert, was andere bereit sind, dafür zu bezahlen. Wir sehen keinen intrinsischen Wert. Es gibt auch keine langfristigen Modelle, mit denen man irgendwelche fundamentalen Prognosen wirklich herleiten könnte. Insofern kann ich nur sagen, weitere Kurssteigerungen sind ebenso möglich wie ein Einbruch. Das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen. Es ging mehrfach über 70% bergab. Auch das kann theoretisch wieder drohen. Es kann aber auch noch deutlich bergauf gehen. Ja, je nachdem, was die Investoren in Bitcoin, in anderen Kryptowährungen sehen, ist der Kurs eben etwas höher oder etwas niedriger anzusiedeln. Wenn man wirklich auf die Suche nach Gegenwind gehen möchte, könnte man die langfristigen US-Renditen sich vor Augen führen, die eben, wenn sie höher sind, auch tendenziell dann den Bitcoin-Kurs belasten könnten. Aber ich glaube, die Bitcoin-Community interessiert sowas relativ wenig.
Das stimmt natürlich, klar. Die glauben weiterhin darin, dass es im Endeffekt die Alternative zu Euro-US-Dollar ist. Wobei ich es immer lustig finde, es wird ja in US-Dollar gemessen, also im Endeffekt und nicht in Autos, Bananen oder irgendwas anderem. Also das muss man ja auch noch immer wieder so deutlich sagen. Lass uns mal zur Abschlussfrage kommen. Wir haben jetzt gesprochen über Aktien, Anleihen, Währungen, Kryptos. Du und deine Kolleginnen und Kollegen im Research, ihr publiziert ja auch regelmäßig ein sogenanntes Musterportfolio für die Kunden der Volksbank. Raiffeisenbank ist mir ja auch immer hier ein Anliegen zu sagen, Leute, investiert nicht euer Geld nur in Bitcoins oder in eine Aktie oder ähnliches, sondern baut euch langfristig ein breites Portfolio auf. Das habt ihr auch hier gemacht. Ihr habt zuletzt ein paar Anpassungen vorgenommen. Kannst du uns mal verraten, was habt ihr angepasst und wie sieht eure Aufteilung aus?
Ja, wir haben den Ansatz, ein ausgewogenes Portfolio hier bereitzustellen. Das heißt, wir haben ungefähr die Hälfte an Aktien, wir haben ungefähr ein gutes Drittel an Anleihen und wir haben den Rest in Rohstoffen und Liquidität geparkt. Wir haben, was die Aktien angeht, einen gewissen Teil USA drin, hier unter anderem Technologie und auch kleinere US-Unternehmen. Wir haben einen Anteil DAX dabei und wir haben unter anderem auch den Luftfahrt- und den Verteidigungsbereich dabei und noch einen ähnlich großen Teil an Versicherungen. Was die Anleihen angeht, haben wir europäische Unternehmen mit drin und kurz laufende US-Staatsanleihen. Und auf deine Frage hin, was haben wir geändert? Wir hatten bis vor kurzem noch länger laufende US-Staatsanleihen drin. Wir haben hier ins kurze Ende gedreht, weil wir eben mit diesem langfristigen Renditeanstieg oder mit dem Renditeanstieg am langen Ende eben mit Kursverlusten rechnen mussten. Dem wollten wir entgegenwirken. Wir haben uns, was die Aktienseite angeht, in den USA eher in Richtung Russell 2000 orientiert, eben gerade mit der Idee, dass die von sowohl Steuersenkungen als auch dem Schutz durch die Zölle profitieren. Und wir haben in Europa den Öl- und Gassektor reduziert bzw. rausgenommen und dafür Luftfahrt und Verteidigung reingenommen, weil wir glauben, dass Europa gerade unter Trump auf eigenen Beinen stehen muss, was das Thema Wehrhaftigkeit, Verteidigung angeht und dass entsprechende Unternehmen aus Europa hier profitieren können.
Okay, dann fasse ich unsere Erkenntnis zum heutigen Thema nochmal kurz zusammen. Wir haben gesprochen über Aktien. Da sieht es in Europa in der ersten Jahreshälfte ein bisschen schwächer aus. Da stehen wir erstmal wie das Kaninchen vor der Schlange gegen US-Präsident Trump. Schutzzölle lassen grüßen. Da sieht es ein bisschen schwächer aus. Also da könnte er eventuell eher so mal Nullwachstum in Europa, vor allem auch beim DAX, zu sehen sein. In den USA sieht es besser aus. Aber das Gesamtjahr, du hast es gesagt, DAX 21.500 Punkte habt ihr daraus gegeben. Könnte auf jeden Fall auch wieder ein richtig gutes Börsenjahr 2025 werden. Bei den Anleihen sieht es so aus, dass die Staatsanleihen in Deutschland eher die Inflation nicht ganz schlagen können. Da muss man also mehr ins Risiko gehen, zum Beispiel so mit Unternehmensanleihen. Aber dann könnte man wieder auch über den großen Teich schauen und sich US-Anleihen anschauen. Da können zum Ende des Jahres auch deutlich höhere Renditen locken. Dann kommen wir wieder zu den Währungen. Da muss man natürlich immer wieder aufpassen, wenn man in US-Werte investiert. Aber hier sieht es eher danach aus, als wenn der US-Dollar stark bleibt oder werden könnte. Parität ist durchaus möglich, auch wenn US-Präsident Trump gerne was anderes hätte. Ja, und bei den Kryptos, man kann sich den Markt anschauen. Eine Prognose ist extrem schwierig, weil es gibt halt keine Möglichkeiten, wie ich mit normalen Modellen da rangehen kann. Du hast schon gesagt, es könnte deutlich bergauf gehen, aber natürlich auch Kurseinbrüche sind möglich. Also wenn man entsprechend in Kryptos investieren möchte, dann auf jeden Fall nur das Geld, liebe Zuhörer und Zuhörer, was ihr auch bereit seid zu verlieren oder wo ihr sagt, da kann auch mal 50 oder mehr Prozent Einbrüche kommen, das tut euch dann nicht weh. Ansonsten nur ein kleiner Portfolioanteil auf jeden Fall. Aber ich fasse mal zusammen, ich glaube auch in 2025 ein richtig gutes Börsenjahr, was uns da erwarten könnte. Und dann sage ich danke an dich, Sören, für den interessanten und spannenden Ausblick auf das nächste Börsenjahr.
Dankeschön, Falko.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch motivieren und Lust machen auf ein spannendes Börsenjahr 2025. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, rund um das Thema Finanz- und Geldanlage, abonniert gleich unseren Kanal und ebenso freuen wir uns über Feedback, Fragen, Kritik, Lob oder Anregung. Auch für zukünftige Themen schreibt uns dann gerne an wertpapiere@dzbank.de und beachtet bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut!
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.